Zurück zu unserer Sendung des Bund Naturschutz München. Die gerade gehörten Informationen werfen noch ein ganz anderes Licht auf die Auswirkung von hellen Nächten, Lichtverschmutzung und dergleichen. Es gibt noch mehr Informationen. Ein weiterer Experte stand uns Rede und Antwort. Es ist Herr Dr. Franz Höker, Privatdozent, Zoologe, Biologe, stellvertretender Abteilungsleiter, Abteilung Ökohydrologie am IGB Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin und Arbeitsgruppe Lichtverschmutzung sowie Ökophysiologie. Kollegin Maresa Münsterer hat Dr. Franz Höker telefonisch interviewt und mit ihm über die ökosystemaren Auswirkungen auch auf Artengruppen, Nahrungsketten, Verhaltensveränderungen, Fortpflanzung und so weiter gesprochen. Ob das ein Lichtblick war? Hören wir mal rein. Das Interview wurde vor der Sendung aufgezeichnet.
Guten Tag, Herr Dr. Höker. Sie sprechen von Lichtverschmutzung bzw. der Verlust der Nacht. Das hat auch Einfluss auf Lebewesen. Um unsere Hörer jetzt mal gleich mitzunehmen, was wäre denn ein Beispiel für die Auswirkungen zum einen in der Tier- und zum anderen in der Pflanzenwelt?
Ja, ich denke, so ein Beispiel, das eigentlich fast jeder kennt, das ist das Beispiel der Straßenbeleuchtung. Also eine Straßenlampe, die im Sommer an ist und die dann eben sehr unterschiedliche, sehr viele Insekten anlockt. Da gibt es verschiedene Gründe, die sind desorientiert, werden geblendet, verwechseln die Lampe mit dem Mond als Orientierungspunkt zum Beispiel. Dadurch hat man dann sehr viele unterschiedliche Tiere dann da vor Ort konzentriert, die dann zum Beispiel auch in benachbarten Habitaten fehlen können. Wir wissen auch, dass Bäume, Pflanzen betroffen sein können, zum Beispiel auch Bäume, die Laub zu spät abwerfen. Und dadurch riskieren die dann eben Frostschäden, wenn der Winter dann relativ früh einsetzt und immer noch teilweise Laub an dem Baum sich befindet.
Wie wirken sich denn solche Folgen auf Ökosysteme aus?
Da gibt es ganz unterschiedliche Auswirkungen. Ich möchte einfach mal das Beispiel mit den Insekten wieder aufnehmen. Und in der Ökologie spricht man mittlerweile von einem Staubsaugereffekt. Also diese Straßenbeleuchtung in der Dunkelheit, wenn wir das Beispiel jetzt wieder weiternehmen, wirkt wie ein Staubsauger. Es zieht Insekten aus benachbarten Lebensräumen, aus benachbarten Habitaten an, die dort dann fehlen. Also Insekten haben eine enorme wichtige Funktion als Nahrungsgrundlage, zum Beispiel für viele andere Tiere. Dort, wenn es keine Insekten gäbe, dann haben viele Tiere aber eben auch keine Chance. Also Vögel, Fische, Amphibien, Reptilien und viele andere räuberische Insekten. Und diese Insekten werden jetzt an der Straßenlampe konzentriert, wie eben von einem Staubsauger. Das wiederum zieht Räuber an, potenzielle Räuber wie Spinnen. Jeder kennt vielleicht die großen Dichten an räuberischen Spinnen, an Kreuzspinnen an Straßenlampen. Die könnten nie an einem Baum leben mit einer ähnlichen Struktur in der Natur. Die leben davon, dass hier sehr viele desorientierte Insekten sich befinden und können sich dann wie an einem Buffet sozusagen daran bedienen. Man weiß es auch von Fledermausarten, einige können das eben auch für sich nutzen.
Und diese Biomasseverteilung, von der dann auch manchmal gesprochen wird, dass eben die Fledermäuse und auch die Mücken sozusagen am falschen Platz sind in der Nacht.
Genau.
Die hat dann unter Umständen auch Verhaltensänderungen zur Folge?
Ja, also diese Profiteure, die treten dann wesentlich häufiger unter diesen Lampen auf. Und was wir zum Beispiel jetzt untersucht haben, wie verhält sich denn das, wenn da Straßenbeleuchtung in der Nähe eines Gewässers zum Beispiel? Ganz viele Insekten haben zum Beispiel eine Gewässerfaser als Larve. Das wissen vielleicht viele von den Stechmücken. Aber viele andere Insekten haben das eben auch und zeigen das auch. Und wir konnten eben sehen in eigenen Untersuchungen, dass eben, wenn eben Straßenbeleuchtung da ist, sehr viel mehr aquatische Gewässerinsekten davon betroffen sind. Die werden also quasi an Land gezogen und werden oft auch gar nicht mehr zurückkommen können.
Und was ich auch mal gehört habe, dass es dazu kommen kann, dass zum Beispiel Insekten oder vielleicht auch andere Tiere, statt sich nachts zum Beispiel fortzupflanzen, umschwirren sie eben eine Lichtquelle. Und dann gibt es weniger Nachkommen.
Ja, davon muss man ausgehen, weil die einfach dann den eigentlichen Funktionen gar nicht mehr nachkommen können. Wir sehen auch, dass solche Straßenreihen, ich möchte dieses Beispiel jetzt weiter sozusagen entwickeln, wenn Sie zum Beispiel diese Staubsauger, Straßenbeleuchtung dann in Reihe schalten. Wie es an jeder Straße ist, wir haben also Lichtkorridore und da haben wir eben auch untersucht, weit sich das als Ausbreitungs-, als Wanderbarriere wird auswirken können. Und wir finden eben, dass dies der Fall ist. Also ein, wenn wir zum Beispiel zu den Nachtfaltern gehen, die werden in einem Attraktionsradius von, ja, sagen wir mal 23 Meter angezogen von einer nicht besonders starken Straßenbeleuchtung. In Europa haben die Straßenmasten in der Regel einen Abstand zwischen 20 und 45 Metern. Das heißt also, wenn wir das jetzt mal zwei Straßenlampen, wenn die sich überlappen, haben die dann sozusagen einen Wirkungsbereich von 46 Meter Abstand. Dass viele Nachtfalter dann in diesem Bereich jedenfalls länger bleiben werden und quasi so einen Straßenzug als Barriere nachfinden. Das kann also eben zu einer Fragmentierung von Landschaften dann führen, sodass diese Tiere dann eben anderen Aktivitäten gar nicht nachkommen und zum Beispiel auch nicht zu den Orten kamen, wo sie sich normalerweise verpaaren möchten.
Nun überlegt man ja als Laie, was kann man denn tun? Und da ist mir gleich in den Sinn gekommen, dass man sogenannte Lichtschutzgebiete vielleicht schaffen müsste. Ich habe das dann mal nachgeguckt und tatsächlich gibt es das, nicht nur als Begriff, sondern es existieren tatsächlich solche Gebiete. Mir war aber nicht so ganz klar, was sie überhaupt leisten können.
Also ich begrüße das sehr, dass es die gibt. Die werden quasi so vor allem von der International Dark Sky Association sozusagen vorangetrieben und die vergeben auch Label, dass ein Lichtschutzgebiet oder ein Sternpark dieses Label bekommt. Und das heißt also einmal grundsätzlich muss es schon eine dunkle Ecke sein. Das wird nie in einer Stadt stattfinden können, richtig, sondern es sind eher Gegenden mit einer geringeren Bevölkerungsdichte. Und dadurch ist das auch ein Rückzugsgebiet für lichtsensitive Arten.
Könnte man so weit gehen, dass man die Lichtmenge oder die Beleuchtung in einem Gebiet als Indikator für Naturnähe in Zukunft mitnimmt?
Zumindest sollte man, wenn man über Naturschutzgebiete oder natürliche Gebiete nachdenkt, auch über die zweite Hälfte des Tages nachdenken. Das Zitat stammt von den Ökologen Rich und Longcore, die in ihrem Buch über Lichtverschmutzung geschrieben haben, was ist, wenn wir eines Tages aufwachen, nur um zu realisieren, dass all die Naturschutzbemühungen der letzten 30 Jahre eigentlich nur die halbe Geschichte erzählt haben, die Tagesgeschichte. Und in der Regel wird in der ganzen Landschaftsökologie und Landschaftsplanung die zweite Hälfte des Tages meist eigentlich weniger berücksichtigt. Das hat natürlich viele Gründe. Menschen, Wissenschaftler sind tagaktiv, die tendieren auch eher am Tage und Untersuchungen zu machen und viele Naturschutzmaßnahmen basieren auch eher auf Tagesdaten, aber die Nacht muss viel mehr berücksichtigt und gewertschätzt werden. Ein wichtiger Punkt ist eigentlich, bevor man über Beleuchtung nachdenkt, sollte man immer einen guten Grund haben zu beleuchten. Warum brauche ich jetzt Licht in der Nacht an diesem Ort, zu dieser Tageszeit, in dieser spektralen Zusammensetzung? Es geht also nicht darum, generell das Licht auszustellen, sondern eben auf eine Art und Weise zu nutzen, um wenig Organismen zu belasten. Das heißt also zum Beispiel eben das Beleuchtungsniveau auf einen Wert zu minimieren, wo wir davon ausgehen können, dass eigentlich die meisten Tiere nicht davon groß betroffen werden und trotzdem Sicherheitsanforderungen erfüllt werden können. Man kann auch zeitlich so Beleuchtung einstellen, also sowohl im Verlauf eines Tages dann in den Morgenstunden die Beleuchtung reduzieren, wenn sie eben nicht mehr gebraucht wird, oder im Laufe des Jahres, wenn wir wissen, dass wir irgendwelche Wanderfischarten durch einen Fluss ziehen und davon gestört sein könnten, dass man in dieser Zeit eigentlich seine Beleuchtung reduziert oder bestimmte Insekten, die also, sagen wir mal, eintagsfliegen, die Massen zu Tausenden zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt manchmal schlüpfen und sehr davon betroffen sein können, dass man dann eben auf Beleuchtung, soweit es geht, dann eben auch zu verzichten. Also die Abstrahlungsgeometrie ist eben sehr wichtig. Man sollte eben möglichst nur das beleuchten, was beleuchtet werden soll. Das heißt also nach oben eigentlich nicht beleuchten, sondern die sollten nach oben komplett abgeschirmt sein, die leuchten. Und natürlich dann entsprechend geeignete Leuchtmittel und Fachsprengsel einsetzen. Das heißt, wenn man weiß, dass es in einer bestimmten Gegend, in der es jetzt wichtig ist, nachhaltig zu beleuchten, sagen wir die Parkanlage oder in der Nähe eines Flusses, also eine naturnahe Umgebung vielleicht auch geschützt werden sollte, dann entsprechend den spektralen Empfindlichkeiten der Organismen, die dort leben, das anzupassen.
Da sind wir schon gleich bei der nächsten Frage. Wie macht man das dann, dass man noch Tier und Pflanze im Blick hält?
Also was noch nicht stattfindet, dass man so eine Umweltverträglichkeitsbewertung macht bei solchen Bauvorhaben. Bislang ist das noch nicht Bestandteil. Aber trotzdem ist das ein wichtiger Aspekt, den man durchaus auch weiterverfolgen muss, also was für Folgen diese Techniken haben werden. Wir sind noch im Bereich der Grundlagenforschung, würde ich sagen. Ja, dass das im Prinzip automatisiert bei irgendwelchen Bauvorhaben oder so berücksichtigt wird, das ist eher selten so.
Aber das Ziel ist, dass man dann dahin kommt sozusagen.
Dass man dahin kommt und auch sich bewusst wird, dass ein Problem ist und dass es bei sowas, bei solchen Vorhaben auch berücksichtigt werden soll.
Ich habe gehört, Sie fahren demnächst nach Finnland, um dort Lichtmessungen durchzuführen. Was machen Sie denn da genau?
Wir schließen uns eigentlich in diesem Fall sogar Kollegen aus unserem Institut an, die dort Untersuchungen machen an einem See. Was ist, befindet sich in Lappland und das ist eine der wenigen wirklich dunklen Gebieten in Europa. Und da fahren wir hin, um zu vermessen, also zu quantifizieren, wie so eine dunkle Umgebung eigentlich wirklich aussieht. Mittlerweile muss man da schon relativ weit fahren, um das auch genauer untersuchen zu können.
Dann wünsche ich Ihnen dafür viel Erfolg.
Ja,
und wir sind ganz gespannt und hoffen, dass das dann auch tatsächlich zu einer Verbesserung führt. Es scheint ja schon einige gute Ansätze zu geben.
Ja, vielen Dank.